alle Teilmengen von Indizes durchprobieren, anhand dessen, dass wir gewisse Spalten aus der Matrix A rausstreichen und gucken, ob der Rest, der übrig bleibt, injektiv ist, können wir sehen, ob zu dieser Teilmenge tatsächlich eine Ecke gehört. Und auf die Art und Weise können wir alle endlich vielen Indexmengen durchprobieren, kriegen damit alle endlich vielen Ecken raus und kriegen auf die Art und Weise auf jeden Fall auch die optimale Ecke. Dann haben wir uns überlegt, ob das Ganze auch noch besser geht. Das hat uns auf den Simplex-Algorithmus geführt. Und was wir beim Simplex-Algorithmus erreicht haben bisher, ist, dass wenn wir eine Ecke haben, x-Dach, mit dazugehöriger Basismenge b aus der Teilmenge 1 bis n, Betrag b gleich m, m Einträge, n gleich 1 bis n ohne b, das entsprechende Komplement von Groß B, an dieses b zu der Ecke x-Dach gehört, und damit meinen wir immer, dass die Indexmenge von x-Dach, also diejenigen Indizes, wo das x-Dach nicht 0 ist, dass das eine Teilmenge ist von b. Das heißt, auf dieser Menge n hat das x-Dach hat nur Nullen, und in dieser Menge b hat es ja kanonischerweise eigentlich nicht Nullen, aber es könnte durchaus sein, dass da auch noch Nullen dabei sind. Sie hatten gesehen, die Indexmengen, die können bis zu m-Elemente enthalten. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass das i von x-Dach echt kleiner ist als das b, was wir hier haben. Und dann hatten wir gesehen, dann gehört so ein zulässiger Punkt, der ist genau dann eine Ecke, wenn die zugehörige Matrix A, B, wo wir nur die Spalten von A behalten haben, wo die Indizes zu Indizes in B gehörten, wenn die invertierbar ist. Und der Simplex-Algorithmus, der hat jetzt uns gezeigt, wie wir aus so einer Ecke, genauer gesagt, der braucht eigentlich nur diese Menge B und die Menge N, und hat uns daraus eine neue Menge B neu und eine neue Menge N neu gemacht, sodass b neu wieder eine solche Indexmenge ist mit genau m Elementen, n neu entsprechend wieder das Komplement von b neu. Und was wir am Ende vom Dienstag noch gesehen haben, die Matrix A eingeschränkt auf die neuen Indizes, also genauer gesagt, was wir gemacht hatten, war überhaupt nur einen einzelnen Index auszutauschen. Wir haben uns ein Element aus N rausgenommen und nach B gesteckt und ein Element aus B rausgenommen und nach N gesteckt. Und wir hatten gesehen, dass durch diesen Austausch diese Invertierbarkeit immer noch da ist. Wir hatten gesehen, dass immer noch A, B neu, also die Matrix A, die Zeilen von A, wenn wir jetzt die Zeilen aus B neu nehmen, dass die immer noch invertierbar ist. Und ich möchte Ihnen gerne noch zusammenfassen, im Prinzip haben wir das alles schon gezeigt, dass das also wirklich dafür sorgt, dass wir eine neue Ecke bekommen haben. Denn wir könnten ja jetzt mit diesem neuen B neu, könnten wir uns ein neues X definieren, indem wir sagen, auf dieser Indexmenge XB neu, also diejenigen Indizes von X, wo der Index in dieser neuen Menge B neu drin liegt, das definieren wir uns als AB neu hoch minus 1, ist ja invertierbar, mal b auf den anderen Elementen xn neu, definieren wir uns das alles auf 0, dann kriegen wir auf die Art und Weise einen Vektor raus, der offensichtlich ax gleich b löst, denn der Trick an dieser Aufteilung mit der Matrix war ja immer, dass wenn Sie die Matrix A mal einen Vektor x nehmen, können Sie das immer aufteilen, diejenigen Spalten von A, die in einer Indexmenge drin sind, mal diejenigen Einträge von x, die in der Indexmenge drin sind, plus die entsprechenden restlichen Spalten von A mal den restlichen Einträgen von x. Das heißt, A multipliziert mit x, mit diesem x neu, was hierdurch gegeben ist, würde gerade ergeben, a b neu multipliziert mit x b neu, da kommt b raus, und a n neu multipliziert mit x n neu, da kommt 0 raus, also insgesamt kommt klein b raus. Das heißt, dieses x hier, ich schreibe das so salopp als x b neu x n neu, eben entsprechend so sortiert, dass das zusammenpasst, dass es zu der ursprünglichen Nummerierung passt. Das ist also das Ding erfüllt. Ax gleich klein b, nennen wir das auch passenderweise x neu. Und was außerdem der Fall ist, wenn wir nochmal zurückdenken an die Konstruktion, dieses xb neu, wir hatten uns diese neuen Indizes, welche Indizes wir da austauschen, die hatten uns gerade so konstruiert, dass wir uns angeguckt haben, wie verändern sich die Einträge von x, also denken Sie nochmal an das x an der alten Ecke, aufgeteilt in seine Nulleinträge, das war diese Menge, die Teilmenge n, die hatten die eine Farbe, die waren von mir aus orange, dann hatten wir die anderen Einträge von x, das waren die blauen Einträge, und dann hatten wir uns ja überlegt, dass wenn wir anfangen, einen der orangen Einträge auf irgendeinen Wert größer als 0 zu ziehen, wie sich dann die blauen Einträge verändern würden. Und wir haben das Ganze so lange nur gemacht, bis bei den blauen Einträgen das erste Mal eine Null aufgetaucht ist. Das heißt so, dass kein Eintrag negativ geworden ist. Das heißt, nach Konstruktion ist das, was hier auftauchen würde, sind alles Werte, die größer gleich 0 sind. Und das bedeutet, unser x neu erfüllt also auch größer gleich 0. Das heißt, das neue x, was wir hier rausbekommen haben, das ist tatsächlich wiederum eine Ecke von unserem zulässigen Bereich. Und ebenfalls nach Konstruktion ist das eine Ecke, die zumindest mal nicht schlechter ist als die Ecke, die wir davor hatten. Wir hatten nämlich, so hatten wir diesen Eintrag ausgewählt, von den orangenen Nullen hatten wir uns ja gerade diejenige Null genommen, die bei der Multiplikation mit dem Vektor der reduzierten Kosten auf einen negativen Eintrag getroffen ist, sodass das Kostenfunktional dadurch kleiner gemacht wurde, dass wir da irgendwo eine Null durch einen größeren Eintrag ersetzen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, dass C transponiert x neu kleiner gleich ist, C transponiert x Dach, das heißt, wir haben eine Ecke gefunden, die auf jeden Fall nicht schlechter ist. Und wenn wir zurückgucken, wenn Sie zurückblättern in die Konstruktion, wir wissen auch, wann diese Ecke echt besser ist. Denn wir hatten ja, wenn Sie sich zurückerinnern, wir hatten ja diesen Eintrag xj, also den orangefarbenen Eintrag, den wir von der 0 erhöht hatten. Der traf auf einen negativen Eintrag bei dem Vektor der reduzierten Kosten. Das heißt, das sorgt für eine echte Verkleinerung des Zielfunktionals, genau dann, wenn dieses xj, was da rauskam, diese 0, die wir erhöht haben, wenn wir die wirklich erhöht haben. Also wenn bei diesem xj, was davor kam, dieser kleinste Eintrag, der noch erlaubt hat, dass von den blauen Einträgen keiner negativ wurde, wenn dieser Eintrag echt größer ist als 0, also wenn wir das xj echt erhöhen konnten, dann haben wir auch eine echte Reduktion im Zielfunktional erreicht. Also nach Konstruktion gilt diese Geschichte hier und es gilt sogar echt kleiner, falls das klein xj, was wir in der Herleitung von unserem Simplex-Algorithmus konstruiert haben, also der Wert, den wir von 0 hochgezogen haben auf einen größeren Wert, der ja dann gerade so gewählt war, das war gerade von B-Dach, der K-Dachte Eintrag, geteilt durch A-Dach, der K-Dachte J-Eintrag im Algorithmus. Wenn der echt größer ist als 0, dann haben wir eine echte Reduktion im Zielfunktionalswert. Und diese A-Dach, K-Dach, J, wir hatten nur diejenigen Ks betrachtet, wo diese Werte hier sowieso ungleich sind, ungleich 0 sind. Das heißt, das ist äquivalent dazu, dass B, K-Dach, echt größer 0 ist und dass B-Dach, K-Dach, echt größer ist als 0. Und das B-Dach, das war ja gerade, also B-Dach war gerade definiert als AB hoch minus 1 multipliziert mit B und das war gerade der Teil, der uns die X-Koordinaten gab von der Ecke, mit der wir gestartet sind, die XB-Koordinaten von der Ecke, mit der wir gestartet sind. Außerhalb dieser B-Koordinaten war alles andere gleich 0. Das heißt, das B-Dach, was wir hier hatten, ist gerade das X-Dach B. Und das bedeutet insbesondere, dass der K-Dachte Eintrag gerade derjenige ist, der zum K-Dachten Index in B gehörte. Und was haben wir jetzt also gezeigt? Wir haben damit jetzt also gezeigt, dass wenn unsere Ecke so war, dass die B-Komponenten, die orangenen Komponenten, in der Dienstagsvorlesung, dass die Sternchen, da hatten wir mal geschrieben, die einen Komponenten, die zu N gehören, die waren immer Nullen und die Komponenten, die zu B gehören, die waren Sternchen oder Nullen, weil es ja durchaus sein konnte, dass wir hier die Indexmenge von X dacht, das waren genau die Nicht-Nullen und wir hatten das ja ergänzt, bis wir eine M-elementige Indexmenge hatten. Das heißt, hier könnte, wenn wir hier eine echte Teilmenge haben, könnte es sein, dass in den B-Komponenten auch noch Nullen mit dabei sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir nur Sternchen dort, dann hätten wir nur Einträge, die echt größer sind als 0. Und wenn, das wäre also genau dann der Fall, wenn ix Dach gleich b ist, also in b nur genau die Nicht-Null-Einträge drin sind. Man nennt das auch die sogenannten nicht entarteten Ecken. Wenn das der Fall ist, dann ist x neu eine echt bessere Ecke. Und das heißt, angenommen, wir haben nur nicht entartete Ecken, also angenommen, unsere Ecken wären alle so, dass die Indexmengen dazu echt genau M-elementige Teilmengen sind. Denken wir zurück an unser einfachstes Beispiel, das einfachste, was wir noch zeichnen konnten in Normalform, der dreidimensionale Raum für x 1, x2, x3 größer gleich 0, heißt, wir haben den oberen rechten vorderen Oktanten im dreidimensionalen Raum, geschnitten mit irgendeiner ax gleich b Gleichung. Nehmen wir das Ganze mit einer Gleichung, dann hätten wir also eine Ebene im Raum geschnitten mit diesem Oktanten. Das heißt, wir hatten ja dieses Dreieck, was da aufgespannt wurde, und dann gehörten zu den Punkten, die zwei Nulleinträge hatten. Das waren gerade die Ecken. Das heißt, die Ecken sind genau die Dinger, die genau einen Nicht-Null-Eintrag hatten. Das heißt, m war da gleich 1, und im höherdimensionalen könnten Sie sich vorstellen, wenn Sie so ein Beispiel haben, dass eben die Ecken gerade die sind, die die minimale Anzahl Nullen haben. Und wenn die alle genau m Nicht-Nullen haben, dann ist mit dem, was wir gezeigt haben, auch gezeigt, dass unser Simplex-Algorithmus immer von einer Ecke zu einer echt besseren Ecke geht. Und da wir wissen, dass es nur endlich viele Ecken gibt, ist er irgendwann an der besten Ecke. Und da wir wissen, dass an der Ecke das Optimum an einer Ecke angenommen wird, ist die beste Ecke auch globales Minimum. Also wenn wir nur nicht entartete Ecken haben, dann ist damit gezeigt, Simplex-Algo findet globales Minimum, nämlich die beste Ecke, in endlich vielen Schritten. Das ist also von der Theorie her erstmal nicht besser als unser naiver Algorithmus. Der naive Algorithmus findet auch das globale Minimum nach endlich vielen Schritten. Es ist auch schwer, theoretisch sauber zu greifen, wie der Simplex-Algorithmus besser ist als unser naiver Algorithmus. Denn Sie können Beispiele konstruieren, wo der Simplex-Algorithmus sich von der schlechtesten Ecke zur zweitschlechtesten, zur drittschlechtesten und so weiter geht, also auch alle Ecken durchprobiert. Aber zumindest anschaulich, und man beobachtet das in der Praxis, der Effekt ganz, ganz drastisch sichtbar, dass sie von einer Ecke zur Ecke, zur anderen Ecke immer besser werden. Heißt typischerweise, dass sie ganz, ganz viele Ecken überspringen können, die sie gar nicht mehr betrachten müssen, weil die schon schlechter sind als die Ecke, die sie bisher haben. Das heißt, in der Praxis ist dieser Simplex-Algorithmus wirklich, wirklich ganz, ganz signifikant viel schneller als das naive Durchprobieren aller Ecken. Die Lücke, die wir noch haben von dem, was wir in der Vorlesung gezeigt haben, ist, falls wir doch entartete Ecken haben, also es könnte ja auch durchaus sein, an der Stelle, wo wir die Sternchen hatten, die orangefarbenen Sternchen und slash Nullen, da hätte auch eine Null stehen können. Das wäre auch möglich gewesen. Also es könnte sein, dass IB, andersrum, das IX-Dach, also die Indexmenge von unserer Ecke X-Dach, an der wir gestartet sind, es könnte ja auch sein, dass die eine echte Teilmenge ist von B, das heißt, die Nicht-Null-Einträge sind nicht M Stück, und entsprechend sind in B auch Einträge dabei, wo unser X-Dach Nullen hat. Nun, wenn das der Fall ist, dann ist möglicherweise, muss nicht sein, denn wir haben ja bei dieser Wahl von diesen BK-Dach-Dingern, haben wir ja nur die betrachtet, wo dieses A-Dach-KJ irgendwelche Zusatzbedingungen erfüllt hat. Das heißt, wir haben hier nicht ganz alle betrachtet, aber es könnte durchaus sein, dass dieses K-Dach, was da X-Dach von BK-Dach ist, dass das gerade dummerweise eine der Nullen ist, die wir noch drin haben in dem XB. Das heißt, dann wäre XB, würde nicht nur aus Einträgen größer als 0 bestehen, möglicherweise ist das, was hier rauskommt, ist eine 0. Wenn Sie zurückdenken an diese Idee, wir nehmen diesen einen 0-Eintrag, erhöhen den, weil der unser Kostenfunktional kleiner macht, so lange bis in dem anderen Teil, den wir immer passend dazu ausrechnen, sodass AX gleich B erfüllt ist, so lange bis da irgendwo ein Eintrag anfängt, negativ zu werden. Es könnte sein, dadurch, dass in diesem Teil, den wir da betrachten, diesen X, den wir daraus berechnen, dadurch, wenn da schon eine 0 drin ist, dann könnte es sein, dass diese 0 sofort negativ wird. Sobald ich in dem anderen Teil die eine 0 so ein bisschen auf ein Epsilon erhöhe, geht sofort in dem anderen Teil, wenn da auch eine 0 drin ist, die könnte sofort negativ werden. Und wenn das der Fall ist, wir haben gesagt, wir erhöhen so viel es geht, ohne dass was negativ wird, dann würde das bedeuten, wir erhöhen um 0. Das heißt, wir haben die eine 0, die haben wir erhöht, und zwar gar nicht, weil wir konnten sie nicht weiter erhöhen, und haben in dem anderen Teil, den wir daraus berechnet haben, schon eine 0 da war. Und dann würde unser Algorithmus einfach diese beiden Nullen, die da sind, der würde die austauschen. Das heißt, der würde einen Indexvertauschung machen zwischen B und N, wo aber einfach die eine 0, der eine 0-Eintrag in XB getauscht wird gegen den einen 0-Eintrag in XN. Also für IX Teilmenge ungleich B ist möglicherweise B-Dach, K-Dach gleich 0. Und das würde bedeuten, unser Algorithmus hat ja unseren Wert XJ gar nicht weiter erhöhen können auf etwas, was echt größer ist als 0. Das heißt, wir haben einfach nur eine 0 ausgetauscht gegen eine andere 0, und es hat sich nichts verändert, sondern wir haben einfach nur ein neues B gefunden, ein neues N gefunden, das immer noch die gleiche Ecke beschreibt, weil die anderen ganzen anderen Einträge haben sich ja nicht geändert. Wir haben einfach nur geändert, welche Einträge wir als die Null-Einträge bezeichnet haben und welche wir die als Nicht-Null-Einträge bezeichnet haben. Dadurch, dass bei den Nicht-Null-Einträgen auch Nullen dabei sein können, kann es sein, dass wir da was ausgetauscht haben, ohne dass sich die Ecke verändert hat. Also möglicherweise ist x neu gleich x Dach, trotz Austausch von Indizes in Groß B und Groß N. Ja, und man nennt das, dieses Problem, das nennt man auch das Problem der sogenannten Zyklen. Also diese Austausche B und N sind beides endlich dimensionale Teilmengen der Indizes. Das heißt, es gibt nicht unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Also es könnte sein, dass unser Algorithmus, der tauscht zwei Nullen einfach gegenseitig aus. Der sagt, einer der Einträge, wo mein x gleich 0 ist, das habe ich vorher zu B gerechnet, den habe ich und nicht zu N. Und nach dem Schritt von unserem Simplex-Algorithmus wird dieser Index jetzt zu N gerechnet und nicht mehr zu B. Und es könnte sein, dass der nächste Schritt des Simplex-Algorithmus die Sache wieder rückgängig macht. Das heißt, wir tauschen einfach zyklisch oder vielleicht ein paar Schritte dazwischen noch macht und dann irgendwann wieder zur selben Darstellung, nennt man das auch, kommt von B und N. Das heißt, es könnte sein, dass dieser Algorithmus sich im Kreis dreht und diese Ecke nicht mehr verlässt und nur noch irgendwelche Austauschgeschichten macht zwischen dem B und N. Also das sind die sogenannten Zyklen. Und man kann sich überlegen, wie man die vermeiden kann. Das möchte ich mit Ihnen nur Handwaving machen und nicht mehr ganz rigoros beweisen, weil der rigorose Beweis uns ungefähr eine Vorlesung kosten würde und es einfach also sehr, sehr technisch ist. Tatsächlich ist es so, alles, was Sie tun müssen, um diesen Zyklus zu vermeiden, ist, dass Sie aufpassen, dass Sie alle Kombinationsmöglichkeiten durchprobiert sind. Also ganz anschaulich betrachtet, was macht der Simplex-Algorithmus? Wenn Sie wieder zurückdenken an dieses Beispiel mit dem Dreieck, da waren die Ecken waren gerade diejenigen Punkten, wo Sie zwei Nuller dabei hatten in Ihrem Vektor und einen Nicht-Null-Eintrag. Wenn Sie jetzt angefangen haben, einen der Null-Einträge zu erhöhen, bedeutet das, Sie haben für einen kurzen Zeitraum haben Sie zwei Nicht-Null-Einträge, das heißt, Sie bewegen sich auf einer Kante dieses Dreiecks, so lange, bis der andere Eintrag wieder Null wird, das heißt, bis Sie auf einer anderen Ecke sind. Also anschaulich gesprochen macht der Simplex-Algorithmus, auch wenn Sie es nicht in Normalform zeichnen, sondern sich ein Polygon zeichnen würden, ein konvexes Polygon zeichnen würden, würde der Simplex-Algorithmus, können Sie sich vorstellen, startet auf eine Ecke, läuft dann entlang einer Kante zur nächsten Ecke, die durch eine Kante verbunden ist, die einen besseren Zielfunktionalswert hat und so weiter und so weiter und so weiter. Dann kann man sich überlegen, wenn Sie auf einer nicht optimalen Ecke sind, dann muss es immer eine Kante geben, entlang derer Sie sich verbessern. Das ist im Wesentlichen die Konvexität des Polygons. Also anschaulich würden Sie sofort sagen, ich habe eine Ecke, die ist nicht die optimale. Wenn jetzt irgendwo in die Richtung keine Kante verlaufen würden, wo es besser werden würde, dann heißt das, meine Ecke muss doch schon optimal gewesen sein. Das kann man rigoros beweisen. Das heißt, es gibt immer eine Kante, mit der Sie sich verbessern. Also es gibt immer eine Wahl, da wo wir unser K-Dach gewählt hatten, da hatten wir verschiedene Möglichkeiten. Da haben wir das so genommen, dass wir ein Minimum genommen haben. Also wir hatten verschiedene Möglichkeiten, welches J wir erhöhen und welches K wir dafür dann nehmen. Und es gibt eine Möglichkeit, wird es immer geben, die dafür sorgt, dass sich das Zielfunktional tatsächlich reduziert. Das heißt, alles, was Sie sicherstellen müssen zur Zyklusvermeidung, ist, dass Sie alle Kombinationen immer durchprobieren. Das heißt, dass Sie nicht irgendwo in einen Zyklus reingeraten, wo Sie sagen, ich wechsle jetzt zwei Sachen. Also ich hatte schon mal die und die Indizes in B drin, jene Indizes in N drin und dann entscheide ich mich für das K-Dach und das J, sodass ich wieder zurückkomme zu einem B und N, was ich schon mal hatte, sondern Sie müssen nur dafür sorgen, dass Sie alle Möglichkeiten, die Sie haben, durchprobieren, dann ist das tatsächlich vermieden und dann kann man zeigen, dass es auftreten kann, dass Sie endlich viele Schritte mal auf einer Ecke bleiben, aber dann bewegen Sie sich wieder weiter zu einer besseren Ecke. Und das finden Sie in der Literatur, zum Beispiel im Buch von Geiger-Kanzow, im Abschnitt 341. Und in der Praxis ist das was man typischerweise so einfach ist, dass wenn Sie naiv das Simplex-Verfahren implementieren, Sie es meistens schon so implementieren werden, dass diese Zyklen schon vermieden sind. Denn es reicht dabei zum Beispiel, dass Sie im Algorithmus Ihr K, also unter allen K-Dachs, alle Möglichkeiten von K-Dachs, die Sie haben, wenn Sie da das kleinste K-Dach wählen, was die Bedingungen erfüllt, und das kleinste J wählen, was die Bedingung erfüllt. Also im Algorithmus haben Sie unter Umständen mehrere Möglichkeiten, welches J Sie nehmen. Sie haben unter Umständen mehrere Möglichkeiten. Also J war ja, wo der Vektor der reduzierten Kosten einen negativen Eintrag hat. Da haben Sie unter Umständen mehrere Möglichkeiten für. K-Dach war das, wo ein gewisser Bruch, gerade dieser Ausdruck hier, minimal war. Da gibt es unter Umständen mehrere Minima. Da haben Sie also unter Umständen auch mehrere Möglichkeiten für. Und wenn Sie da immer strikt festlegen, dass Sie immer das kleinste, den numerisch kleinsten J und das numerisch kleinste K-Dach wählen. Das reicht zum Beispiel schon, um zu zeigen, dass Sie diese Zyklen vermeiden können. Das heißt, in der Praxis ist es typischerweise so, tritt dieses Problem ganz, ganz selten nur auf. Also die Beispiele sind wirklich sehr konstruiert, wo man wirklich genau für die falschen Js und K-Dachs entscheiden muss, damit man da wirklich in diesem Zyklus drin landet. Was ich gerne mit Ihnen noch abschließend zum Simplex-Verfahren machen möchte, ist die Frage, wie kriegen wir denn eine Startecke für das Verfahren raus? Wir könnten sagen, wir nehmen unseren naiven Algorithmus, wir testen einfach alle Indexmengen durch, gibt es dazu eine Ecke und sobald wir die erste Ecke gefunden haben, schalten wir um zum Simplex-Algorithmus und sagen, okay, jetzt haben wir eine Ecke und ab sofort müssen wir nicht mehr alle anderen Ecken überprüfen, sondern jetzt laufen wir im Simplex-Algorithmus immer nur zu einer besseren Ecke, besseren Ecke, besseren Ecke. Und es gibt noch einen sehr eleganten anderen Weg. Das ist Abschnitt 3.1.3.4. Bestimmung einer Startecke. Sie können nämlich die Startecke, also erstmal überhaupt eine Ecke des zulässigen Bereichs und auch feststellen, ob der zulässige Bereich überhaupt nicht leer ist, ob der überhaupt Ecken hat. Das können Sie auch machen, indem Sie das in ein erweitertes Optimierungsproblem überführen, wo dann die Lösung des erweiterten Optimierungsproblems gerade ja, Ihnen eine zulässige Ecke des ursprünglichen Optimierungsproblems liefert. Dafür nehmen wir an, dass OBDA unser Vektor klein b, der soll größer gleich 0 sein. Das ist wirklich ein OBDA. Also das b war ja aus dieser Bedingung ax gleich b. Und wir können diese Zeilen, die da drin stehen in den Gleichungssystemen ax gleich b, wir können die, wenn da ein b auftaucht, was negativ ist, dann multiplizieren wir einfach die entsprechende Zeile von a mit minus 1. Und dann hätten wir die äquivalente Gleichung mit einem kleinen b, was größer gleich 0 ist. Das heißt, das ist eine triviale Geschichte, dass wir b größer gleich 0 erreichen können. Und dann betrachten wir das folgende Ersatzproblem oder erweiterte Problem. Wir minimieren den folgenden Ausdruck und wir sehen gleich warum. Dieses lineare Zielfunktional hier mit x derselben Dimension wie unser ursprüngliches Problem hatte, unter der Nebenbedingung, dass a, die Matrix A aus unserem Minimierungsproblem, Identität mal xy gleich sein soll b und xy größer gleich 0. Also wir haben unser ursprüngliches Problem gegeben. Unser ursprüngliches Problem war ja zu C transponiert x soll minimal sein unter der Nebenbedingung ax gleich b und x größer gleich 0. Das ist unser Problem, was wir eigentlich lösen wollen. Und die Frage ist, wie können wir feststellen, wie können wir eine Startecke dafür finden? Und es könnte ja auch immer noch sein, unser Simplex-Algorithmus, da hatten wir gesehen, der erkennt, wenn das Zielfunktional nach unten unbeschränkt ist. Das hatten wir gerade daran gesehen, dass bei diesen Geschichten, da die Ks, wo wir das von das Minimum betrachtet hatten, wenn da gar keine dabei waren, wenn diese A-Dach-KJs, wenn die alle ein gewisses Vorzeichen hatten, dann ging es einfach beliebig weit runter in eine Richtung. Das heißt, der Simplex-Algorithmus gab uns auch zurück, ob das Problem überhaupt nach unten unbeschränkt ist, gar keine Lösung hat. Aber es könnte ja auch sein, wenn wir ein sehr großes Problem aus der Praxis gegeben haben, es könnte ja auch durchaus sein, dass der zulässige Bereich einfach leer ist. Also es könnte sein, dass sich die Gleichungen widersprechen von ax gleich b. Das kriegen wir zum Beispiel durch das Preprocessing raus. Es könnte aber auch sein, dass alle Lösungen, die wir haben von ax gleich b, dass keine von denen alle Komponenten größer gleich 0 hat. Das heißt, es könnte sein, dass Sie da ein riesiges Optimierungsproblem haben und am Ende probieren Sie eine Startecke zu finden, indem Sie einen naiven Algorithmus nehmen, indem Sie alle Ecken durchtesten und Sie kriegen einfach für jede Indexmenge raus, nein, ist keine Ecke, ist keine Ecke, ist keine Ecke, ist keine Ecke, weil der zulässige Bereich einfach nicht leer ist. Sie wissen, wenn der zulässige Bereich nicht leer ist, dann müssen Sie auf dem zulässigen Bereich ein Minimum haben und dann muss dieses Minimum an der Ecke angenommen werden. Aber es ist ja nicht klar, dass der zulässige Bereich, der könnte ja auch wirklich einfach leer sein. Ja, also was machen wir dann? Und was wir dann machen werden, ist, wir erweitern das x, wir nehmen wieder neue Hilfsvariablen dazu. Das heißt, wir probieren, diese Geschichte hier zu minimieren unter dieser Nebenbedingung hier. Und dabei ist das y, also a und x haben die üblichen Dimensionen. Das a ist eine Matrix mit m Zeilen, n Spalten, a im r hoch m Kreuz n, x im r hoch n, b im r hoch m. Und wir erweitern das Ganze jetzt um m zusätzliche Unbekannte. Und dieses i ist entsprechend die m Kreuz m Einheitsmatrix. Ja, warum gucken wir uns dieses erweiterte Problem an? Schauen wir uns das Erste, was wir an dem erweiterten Problem sehen können, ist, dass unsere Voraussetzungen, um auf das erweiterte Problem das Simplex-Verfahren anzuwenden, die ist schon mal so weit erfüllt, diese Matrix A tilde, die wir hier haben, die hat offensichtlich vollen Zeilenrang. Und wenn Sie sich die angucken, die Zeilen davon sind ja gerade die Zeilen von A, ergänzt durch hier hintere Komponenten, wo Sie eine 1 haben, die nach rechts wandert. Das heißt, die M-Zeilen, die Sie da haben, sind automatisch dadurch linear unabhängig, dass Sie hier hinten die Einheitsmatrix drin haben. Also klar, unsere Matrix A tilde hat vollen Zeilenrang, da Sie hier hinten die Einheitsmatrix mit drin haben. Nun, was wissen wir noch? Dieses Problem hat außerdem den großen Vorteil, dass wir eine Startecke direkt ablesen können. Eine Startecke, die kriegen wir relativ leicht hier raus. Was wäre eine, können wir uns irgendetwas überlegen, was hier offensichtlich diese beiden Nebenbedingungen erfüllt? Nun, wir könnten die Nebenbedingungen offensichtlich dadurch erfüllen, dass wir das x einfach auf gleich 0 setzen und das y auf b. Dann kriegen wir hier b raus und da wir für das b angenommen haben, deswegen haben wir das angenommen, dass alle Komponenten größer gleich 0 sind, erfüllt das auch diese Geschichte hier. Also das ist klar. Außerdem ist klar, der Vektor oben nur Nullen und unten dann b, ich schreibe den auch so, also eine 0 und b und das 0 entsprechend die ersten n-Einträge und dann ein b mit m-Einträgen. Dieser Vektor hier erfüllt ist so, ich möchte dem Vektor gern keinen Namen geben, deswegen zögere ich gerade. Wir machen das einfach so, der erfüllt Stern. Der erfüllt die Nebenbedingungen, das heißt, der ist zulässig. Der ist noch mehr, der hat ja schon einen ganzen Haufen Nullen drin. Das heißt, der hat auch eine gute Chance, dass er eine Ecke ist. Und auch das sehen wir sofort, dass der tatsächlich eine Ecke ist. Denn Sie können ja, dieses Ding erfüllt nicht nur Stern, sondern als Indexmenge würde es sich ja anbieten, Sie haben hier m Zeilen, das heißt mit vollem Zeilenrang, das heißt, ein Vektor ist eine Ecke, wenn Sie eine Menge finden von Indizes, die gerade genau m Elemente hat, wo die Nicht-Null-Einträge von diesem Vektor drin enthalten sind, die finden wir offensichtlich, also die Menge ab n plus ersten Index bis zum n plus mten Index, also diese Menge n plus 1 bis n plus m, diese Indexmenge hier erfüllt, jetzt geben wir ihm doch einen Namen, nennen wir das Ding x-Schlange, auch für einen erweiterten Vektor entsprechend, diese Indexmenge hier erfüllt offensichtlich, dass alle Nicht-Null-Einträge von x-Schlange sind enthalten in dieser Indexmenge. Und was ist mit der erweiterten Matrix eingeschränkt auf diese Indexmenge? Nun, die erweiterte Matrix eingeschränkt auf diese Indexmenge. Und ich sehe gerade, das ist ein bisschen blöd hier. Wir nennen die Einheitsmatrix, nennen wir an der Stelle E. Die Einheitsmatrix statt Identität, sonst beißt sich das mit unserer Bezeichnung für die Indexmengen. Also das Ding nennen wir E, ist die Einheitsmatrix. Nun, Das ist also erfüllt. Wir haben ja einen Punkt, der ist zulässig und wir haben eine zugehörige Indexmenge. Da sind alle Nicht-Null-Einträge drin von dem Punkt. Und wenn wir unsere neue erweiterte Matrix einschränken auf diese Indexmenge i, heißt das, wir nehmen von unserer neuen erweiterten Matrix einfach nur den rechten Teil raus. Der ist die Einheitsmatrix, der ist offensichtlich invertierbar. Also das ist erfüllt und unsere erweiterte Matrix A tilde eingeschränkt auf diese Indexmatrix I ist ja einfach die Einheitsmatrix und damit invertierbar. Das bedeutet also, hier haben wir ein Problem, was ein bisschen erweitert ist. Das Zielfunktional haben wir uns noch gar nicht angeguckt, das brauchen wir noch gar nicht, aber wir haben dieses Problem, wir haben die Nebenbedingungen so erweitert, dass wir eine Ecke direkt raten konnten. Also auf die Art und Weise schon mal sichergestellt, nach unserer Charakterisierung von, das war da kurz nach der Definition vom Basisvektor, hatten wir gezeigt, dass unter dieser Bedingung, dass dann immer jeder Basisvektor eine Ecke ist. Das bedeutet also, x tilde ist Ecke des zulässigen Bereichs des erweiterten Problems. So, das heißt, auf die Art und Weise hätten wir die Nebenbedingungen erweitert, sodass wir eine Ecke immer finden. Wie hilft uns das jetzt weiter? Nun, jetzt gucken wir uns diese Geschichte hier an, wenn wir probieren, das Ganze hier zu minimieren. Nun, was wäre für uns das Optimale, also was wäre für dieses Problem hier die Minima? Und die können wir direkt ablesen. Die Minima, die wir hier haben, wären hier, wenn ich keine Nebenbedingungen dabei hätte oder wenn ich nur x größer, also wenn ich erstmal nur x größer gleich 0 und y größer gleich 0 die Nebenbedingungen betrachte, dann sind die Minima offensichtlich die, wo die y-Einträge gleich 0 sind. Denn hier habe ich die vorderen, die x-Einträge werden überhaupt gar nicht angeguckt durch die Zielfunktion. Die y-Einträge werden alle mit einem positiven Gewicht gewichtet. Da die y's alle größer gleich 0 sind, ist das Beste, was mir passieren kann, dass bei den y's gar nichts dabei ist. Was ist mit der vorderen Bedingung? Wenn y's alle gleich 0 wären, dann würde die vordere Bedingung einfach nur lauten ax gleich b. Das heißt, angenommen, wir haben ein x, sodass ax gleich b und x größer gleich 0 erfüllt ist. Also angenommen, es gibt einen zulässigen Punkt. Also falls ein x existiert im r hoch n mit ax gleich b und x größer gleich 0, das Ding hier c tilde, so ist c tilde transponiert mal dem Vektor oben das x und unten 0 als y, das gibt einfach gleich 0. Und das heißt, x0 ist globales Minimum von unserem erweiterten Problem. Das heißt also, wenn es überhaupt zulässige Punkte gibt, also wenn unser ursprüngliches Problem überhaupt zulässige Punkte hat, das ist ja äquivalent dazu, ursprüngliches Problem hat zulässige Punkte, dann ist jeder zulässige Punkt des ursprünglichen Problems das globales Minimum des neuen Problems. Also bietet es sich an, wir suchen das globale Minimum des neuen Problems. Auf unser erweitertes Problem können wir das Simplex-Verfahren anwenden, kriegen damit das globale Minimum raus für das erweiterte Problem und wissen dann, auf die Art und Weise haben wir auf jeden Fall schon mal einen zulässigen Punkt von unserem ursprünglichen Problem. Das heißt also, wir haben damit unser Problem fast gelöst. Wir könnten jetzt sagen, hier haben wir ein erweitertes Problem. Wir kennen eine Startecke des erweiterten Problems. Wir wenden das Simplex-Verfahren auf das erweiterte Problem an, kriegen eine optimale Ecke des erweiterten Problems raus, wissen, das ist ein zulässiger Punkt des ursprünglichen Problems. Wir wollten aber nicht nur irgendeinen zulässigen Punkt des ursprünglichen Problems haben, wir wollten eine zulässige Ecke des ursprünglichen Problems haben. Aber auch da haben wir ja vielleicht eine Chance, also da unser Simplex-Verfahren gibt uns ja nicht irgendein globales Minimum des erweiterten Problems, sondern es gibt uns ein globales Minimum, was auch Ecke des erweiterten Problems ist. Vielleicht sind ja die Ecken des erweiterten Problems, die optimalen Ecken des erweiterten Problems, vielleicht sind die auch Ecken des ursprünglichen Problems. Wenn das noch gezeigt wäre, dann hätten wir eine zulässige Ecke des ursprünglichen Problems gefunden. Ja, also die Frage ist, sind optimale Ecken des erweiterten Problems auch Ecken des ursprünglichen Problems? Und wir sind immer noch in dem Fall, dass es überhaupt zulässige Punkte gibt. Also das ist hier Fall 1. Und auch das ist wieder, und auch das überlegt man sich wieder einfach. Also angenommen, wir haben eine optimale Ecke des erweiterten Problems. statistisch Konvergenz, bei dem anderen nach endlich vielen Schritten. Das hängt also wirklich davon ab, wie viel diese endlich viele Schritte sind und ob sie da besser werden oder nicht. Ja, und das andere, was ich nochmal betonen wollte, so ein bisschen schwankt schon mit, es ist tatsächlich so, also auch dieses Schnellersein des Simplex-Verfahrens als die naive Methode, auch das ist extrem schwer mathematisch rigoros zu fassen. In der Praxis ist das Simplex-Verfahren typischerweise viel, 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 viel schneller als alle Ecken auszuprobieren, aber Sie können sich tatsächlich gemeine Beispiele konstruieren, wo das Simplex-Verfahren von schlechtester zu zweitschlechtester zu drittschlechtester Ecke läuft und damit auch alle Ecken abläuft. Das heißt, es ist nicht garantiert, also auch das ist nicht wirklich in mathematisch rigorose Worte zu fassen, um wie viel das Simplex-Verfahren schlechter ist als das naive Durchtesten aller Ecken. Das heißt, mit der Anzahl der Ecken ist, auch das wieder ganz Handwaving, steigt die Anzahl, also wenn Sie die Anzahl ihr N und ihr M erhöhen, dann hängen die Ecken damit zusammen, ganz grob mit den M-elementigen Teilmengen aus N. Das heißt, das ist was exponentiell anwächst. Das ist sowas wie N über M, das wächst in N und M mit der wie die Fakultät, also exponentiell schnell an. Das heißt, die Anzahl der Ecken wächst exponentiell mit ihrem Aufwand. Das Simplex-Verfahren scheint in der Praxis oft polynomiell viele Schritte zu brauchen. Aber das ist etwas, was Sie in der Praxis beobachten und an selbstkonstruierten Beispielen aber nicht haben. Das heißt, es gibt Beispiele, wo das Simplex-Verfahren nicht polynomiell schnell die richtige Lösung findet. Aber in der Praxis ist es so, dass Sie das für die meisten praktischen Probleme trotzdem beobachten. Das heißt, von daher würde in der Praxis niemand dieses naive Verfahren gegenüber dem Simplex-Verfahren bevorzugen, obwohl man mathematisch, und das ist letztlich unser Problem als Mathematiker, dass wir nicht wirklich greifen können, warum das Simplex-Verfahren oder anhand welche mathematisch rigorosen Kriterien ist das Simplex-Verfahren besser als das naive Durchprobieren, außer eben die Geschichte, dass wir uns von jeder Ecke zur nächsten Ecke immer nur verbessern. Ja, damit möchte ich das Simplex-Verfahren gern abschließen. Ich würde sagen, wir machen 5 Minuten Pause, machen wir heute, glaube ich, immer, machen um 8 nach weiter und ich wische mir die Tafeln. Ja, also wir sind gestartet in dieser Vorlesung mit der unrestringierten, nicht-linearen Optimierung und haben uns dann so erstmal überlegt, wenn wir alle Parameter, die wir haben, frei einstellen können, wenn wir irgendein allgemeines, beliebig kompliziertes Zielfunktional haben, nun steht hier Differenzierbarkeit vorausgesetzt, wie finden wir das Minimum oder zumindest ein lokales Minimum. Sind jetzt mit der linearen Optimierung, hatten wir das erste Mal das Problem, dass irgendwelche Nebenbedingungen da sind und haben bei der linearen Optimierung gesehen, dass diese Nebenbedingungen auch wirklich ganz, ganz entscheidend sein konnten. Diese Nebenbedingungen, also zum Beispiel war bei der linearen Optimierung ja immer der Fall, dass das Optimum immer am Rand, immer in einer Ecke angenommen wird. Das heißt, diese Nebenbedingungen können tatsächlich ganz, ganz furchtbar entscheidend sein. Wenn Ihre Zielfunktion jetzt nicht mehr einfach linear ist, können ganz komplizierte Geschichten auftreten. Das heißt, es könnte sein, dass die Nebenbedingungen entscheidend sind. Auch das können wir grob anschaulich, sehen wir das sofort. Es könnte sein, dass die Nebenbedingungen ganz furchtbar entscheidend sind. Also nehmen Sie das lineare Problem. Auch eine lineare Funktion ist ja, also würde ja in den Kontext einer allgemeinen Funktion fassen. Da sind die Nebenbedingungen ganz furchtbar entscheidend. Sie könnten sich vorstellen, stellen Sie sich vor, wieder so ein Gebirge. Und es ist Ihnen aber nur erlaubt, einen gewissen Bereich des Gebirges zu betreten. Dann könnte der kleinste Punkt des Gebirges, der könnte im Inneren des erlaubten Bereichs liegen. Also es könnte sein, wenn ich sage, ich darf hier nur diesen Bereich vor der Tafel betreten und ich hätte hier eine Höhenunterschiede in dem Boden, auf dem ich stehe, dann könnte sein, dass hier, wo ich stehe, gerade der niedrigste Punkt ist. Dann müsste es mich gar nicht interessieren, dass da um mich herum irgendwelche Grenzen sind. Und selbst bei sowas wie Gradientenverfahren, Abstiegsverfahren, könnten Sie sich vorstellen, wenn ich hier starte und da drüben ist das Minimum, dann laufe ich hier in diese Richtung des Minimums und solange ich bei meinem Abstiegsverfahren nicht irgendwo gegen die Grenzen gelaufen bin, muss es mich gar nicht interessieren, dass da irgendwo weit draußen Grenzen gewesen wären. Es könnte aber auch sein, dass der niedrigste Punkt zum Beispiel irgendwo da drüben im Raum ist und dann würde ich bei einem Abstiegsverfahren würde ich in diese Richtung laufen, würde dann irgendwann gegen die Grenze laufen und die Frage wäre, wie kann ich mich dann irgendwie anhand der Grenze entlanghangeln, sodass ich so weit wie möglich noch in meinem zulässigen Bereich mich bewege, aber so nah wie möglich an das Minimum drankomme. Also wie finde ich mein Minimum unter den Restriktionen? Und das möchte ich gerne mit Ihnen im nächsten Kapitel besprechen. Also was machen wir, wenn wir Restriktionen haben, die restringierte, nicht-lineare Optimierung, also unser Zielfunktional und die Restriktionen unter Umständen auch nicht mehr so einfach sind. Das heißt, was wir jetzt uns angucken werden, ist das Problem, wir möchten gerne f von x minimieren irgendeine Funktion f, wobei das f wieder wie vorher, also jetzt nennen wir es wieder f und nicht mehr mit dem a, b, c, mit dieser Matrixmutation, das war für das lineare Problem gut, die allgemeinen Funktionen nennen wir wieder klein f, klein g, klein h und so weiter. Also klein f sei wie im unrestringierten Fall eine Funktion von n Parametern nach r, unsere Zielfunktion. Und wir nehmen aber an, dass jetzt nicht mehr alle x in r hoch n erlaubt sind. Zum Beispiel wird es ja oft Sinn machen, denken Sie an irgendwelche physikalischen Prozesse, dass x zum Beispiel größer gleich 0 sein müsste, dass alle Parameter größer gleich 0 sind. Denken Sie an irgendwelche Finanzoptimierungsgeschichten, aufsichtsrechtliche Bestimmungen, dass Sie vielleicht nicht short gehen dürfen in gewissen Aktien, sodass Sie nur eine positive Anzahl oder eine nicht negative Anzahl von gewissen Finanzprodukten kaufen können. Das heißt, wir könnten hier Nebenbedingungen haben und diese Nebenbedingungen könnten die Form haben von irgendwelchen Gleichungen. Es könnte sein, dass irgendeine Nebenbedingung erfüllt sein soll. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich möchte gerne Hitzeverteilung so machen, ich möchte gerne Feuerzeug an den Tisch so dran halten, dass der an einer gewissen Stelle möglichst heiß wird. Das heißt, dann hätte ich diesen physikalischen Prozess, der sorgt für irgendwelche Gleichungsnebenbedingungen. Der müsste nämlich die Hitze, die sich dort einstellt, die hängt mit irgendwelchen Gleichungen zusammen mit den Parametern, die ich habe. Es werden sich nicht alle Hitzeverteilungen einstellen und ich möchte dann irgendetwas bezüglich dieser Hitzeverteilung optimieren. Also wenn ich ein Auto zum Beispiel bauen möchte, was im Crashtest bestmöglich abschneidet, habe ich gewisse Nebenbedingungen, wie das Auto überhaupt aussehen muss und ich habe eine gewisse Zielfunktion, wie dieses Auto denn abschneiden soll im Crashtest. Das heißt, und der allgemeinste Fall wäre zu sagen, ich habe hier irgendwelche Nebenbedingungen, die können die Form von Ungleichungen haben und die können die Form von Gleichungen haben. Jetzt könnte man sich wieder überlegen, dass man da so eine Art Normalform einführt, wie man das bei der linearen Optimierung gemacht hat. Also wenn wir hier irgendwelche Nebenbedingungen und in Gleichungsform und in Ungleichungsform haben, dann könnten wir wieder Schlupfvariablen einführen für jede Ungleichung. Damit wird aus jeder Ungleichung eine Gleichung. Dann führen wir wieder für jede Variable zwei Schlupfvariablen ein. Das heißt, dann könnten wir über jede Variable annehmen, dass sie größer gleich 0 ist. Das heißt, Sie könnten das auch in so eine Form bringen, dass Sie nur Gleichungsnebenbedingungen haben und alle Komponenten von x größer gleich 0 sind. Aber es wird Ihnen numerisch den Nachteil bringen, dass Sie mehr Parameter haben, wie bei der linearen Optimierung, und nicht den Vorteil, dass Sie theoretisch dafür tolle Ergebnisse bekommen. Weil diese tollen Ergebnisse wie in der linearen Optimierung, dass das Optimum einer Ecke angenommen wird, da haben wir natürlich hier keine Chance. Denken Sie an das f von x, sondern so eine Parabel zum Beispiel im Eindimensionalen, und nehmen Sie sich als g von x, dass Ihr x sich in einem Intervall zwischen minus 1 und 1 aufhalten soll, dann ist das Minimum einfach im Innern von diesem zulässigen Bereich. Das heißt, wir haben sowieso keine Chance, solche Resultate rauszubekommen, wie bei der linearen Optimierung. Und deswegen bringt man das auch typischerweise nicht in eine andere Normalform. Das heißt, das Einzige, was wir hier normalisieren an unserer Aufgabenstellung, ist, dass wir annehmen, dass unsere Ungleichungen, die hier sind, dass die alle als kleiner gleich Ungleichungen formuliert sind. Das kriegen wir natürlich OBDA hin, indem wir welche, die nicht so formuliert sind, als mit minus 1 durchmultiplizieren. Und wir nehmen gleich an, dass hier ganz viele Ungleichungen unter Umständen gelten müssen, dass hier ganz viele Gleichungen unter Umständen gelten müssen. Das heißt, das g und das h sind jeweils vektorwertige Funktionen. G kriegt unsere n-Parameter und macht daraus m-Komponenten. Es gilt also weiterhin die Konvention, dass wenn hier ein Vektor kleiner gleich 0 ist, heißt das komponentenweise kleiner gleich 0. Das wären also Ungleichungsrestriktionen, die packen wir alle ins g rein. Und das klein h entsprechend kriegt n Komponenten von unserem Parameter und er soll eine Anzahl von Gleichungen enthalten, sagen wir p Stück, r hoch n nach r hoch p, das wären dann eben Gleichungsrestriktionen. Und dann verwenden wir da dieselben Ideen oder so ein paar von den Ideen aus der linearen Optimierung verwenden wir mit. Insbesondere verwenden wir ganz ähnliche Begriffe, also Definition 3.13. Weiterhin wird natürlich wichtig sein, die Menge, welche x dann überhaupt erlaubt sind, also die Menge groß x nennen wir die jetzt immer, x im r hoch n, wo diese Nebenbedingungen erfüllt sind, g von x kleiner gleich 0, h von x gleich 0, die heißt zulässiger Bereich. Genauso wie wir das bei der linearen Optimierung gemacht hatten. Und ebenfalls noch eine Notation, die wir übernehmen werden aus der linearen Optimierung. Ja, bei der linearen Optimierung war ja mal ganz entscheidend, was sind die Nicht-Null-Einträge von unserem Vektor x. Diese Nicht-Null-Einträge haben ja jede Null in unserem Vektor x, bedeutet, wir sind in diesem Parameter sind wir irgendwie am Rande des Erlaubten gewesen. Bei der linearen Optimierung waren ja unsere Nebenbedingungen waren ja so, dass x größer gleich 0, komponentenweise größer gleich 0 ist. Also eine Nebenbedingung gleich 0 bedeutet, wir sind in diesem Parameter schon an der Grenze des Erlaubten. Wenn ganz, ganz viele Nullen auftreten, das waren gerade die Ecken, wo wir mit ganz, ganz vielen Parametern an der Grenze des Erlaubten sind. Und auch hier wird es natürlich wichtig sein, wenn wir probieren, dieses Problem zu lösen, wird es immer wichtig sein, sind wir mit dem g, sind wir da schon an der Grenze des Erlaubten. So ein bisschen salopp gesagt, solange das g von x, was wir hier haben, in jeder Komponente echt kleiner ist als 0, müssen uns diese Ungleichungsnebenbedingungen noch gar nicht interessieren, denn wir können uns ja ein bisschen bewegen, ohne die Ungleichungsnebenbedingungen zu verletzen. Also solange die Ungleichungsnebenbedingung noch ein bisschen Spiel hat, können wir uns ein bisschen bewegen, ohne sie zu verletzen. Das heißt, wir können letztlich so laufen, wie wir das im unrestringierten Fall gemacht hätten. Wir könnten zum Beispiel sagen, wenn ich irgendwie sehe, mein Gradient zeigt in diese Richtung und dieses Gitter da vorne ist noch ein Stück weit weg, dann kann ich erstmal in die Richtung laufen, wo es bergab geht. Dann habe ich mich auf jeden Fall schon mal verbessert und das Gitter ist ja noch nicht da. Erst wenn ich an diesem Gitter hier vorne stehe, habe ich das Problem, gehe ich nicht hier hin, sonst könnte ich nicht nach rechts gehen. Erst wenn ich an diesem Gitter hier vorne stehe und der Gradient zeigt in diese Richtung, habe ich das Problem, in die Richtung kann ich nicht laufen. Das heißt, dann muss ich irgendwie meine Richtung abändern. Das heißt, es wird immer wichtig sein, sind diese Ungleichungsnebenbedingungen, sind die gerade, man sagt, aktiv oder sind die inaktiv? Das heißt, bin ich mit einer Ungleichung schon am Ende oder also bin ich da schon an der Grenze oder bin ich es noch nicht? Das heißt, die Frage ist, sind die Komponenten von G, also da stecken ja unter Umständen mehrere Ungleichungen drin, G ist M, hat M Komponenten, hat diese Komponenten, die hier stehen in G, sind die schon gleich Null oder sind die noch nicht gleich Null? Und solange die noch nicht gleich Null sind, heißt das, ich muss mich um die noch nicht so wirklich kümmern. Und deswegen nimmt man eine ganz ähnliche Notation wie bei der linearen Optimierung. Wir sagen nämlich, Ix sei für einen zulässigen Punkt, war bei der linearen Optimierung Ix die Indizes, wo das x keine Nullen hatten, also wo die Komponenten, wo wir noch nicht an der Grenze waren. Und hier im nicht-linearen Fall mit diesen allgemeinen Funktionen g und h sagen wir, Ix soll sein die Menge aller j in 1 bis m, sodass die j-Komponentenfunktion von g, also in g stehen mehrere Ungleichungen drin, und die j-Ungleichung da, wo die noch nicht an der Grenze ist, also kleiner gleich 0 muss sie sein, sonst wäre das x nicht zulässig, und die noch nicht gleich 0 ist, wo ich also mit dem x noch ein bisschen wackeln könnte und gj von x wäre immer noch kleiner gleich 0, die packen wir zusammen in so eine Indexmenge, Teilmenge 1 bis m, und die nennt man auch die Indexmenge. Ja, jetzt könnte man sich streiten, nennt man das i diejenigen Dinger, wo es kleiner 0 ist oder echt oder genau gleich 0. Letztlich will man ja nur den Überblick darüber behalten, welche sind gleich 0, welche sind es nicht. Wenn Sie das mit echt kleiner 0 definieren, dann haben Sie noch die schöne Entsprechung, dass das die Indexmenge der sogenannten inaktiven, das passt dann mit dem i, inaktiven, aktiver Ungleichungsnebenbedingungen ist. Also wir sagen, eine Ungleichung ist noch nicht aktiv, solange ich noch ein Stück laufen kann. Dieses Gitter ist für mich erst dann aktiv, wenn ich wirklich direkt press dran stehe. Solange ich noch ein Stück weit weg stehe, muss mich dieses Gitter noch nicht kümmern, weil dann kann ich ja noch ein Stück laufen. Ja, und manchmal wird in der Literatur dann auch noch ein Schwung A zum Beispiel eingeführt für die Indexmenge der aktiven Ungleichungsnebenbedingungen. Das machen wir hier in der Vorlesung gar nicht. Ja, wie können wir solche Probleme dann lösen? Nun, welchen Ansatz hatten wir gewählt bei der unrestringierten Optimierung? Bei der unrestringierten Optimierung hatten wir im Wesentlichen uns überlegt, also wir hatten einmal diese anschauliche Interpretation mit Gradientenverfahren, wir laufen in eine Abstiegsrichtung. Das war eine Möglichkeit, wie wir uns jetzt nähern könnten. Und es gibt auch solche projizierten Gradientenverfahren zum Beispiel. Sie könnten sich jetzt überlegen, Sie laufen in eine Abstiegsrichtung, so lange, bis Sie gegen eine Nebenbedingung knallen. Und wenn Sie an einer Nebenbedingung geknallt sind, dann müssen Sie sich überlegen, wie Sie laufen können. Sie können zum Beispiel solche Dinge machen, wie Sie laufen mit dem Gradientenverfahren ihren Schritt, wenn der sie über die Nebenbedingung hinausgeführt hat, dann machen sie sowas wie ein Spiegelungsargument, stellen sie sich vor, die Nebenbedingung wäre eine Gerade, ich möchte irgendwie in diese Richtung hier laufen, dann könnte ich hier entsprechend laufe ich, bis ich zu diesem Gitter komme und dann merke ich, ich kann nicht weiterlaufen, dann könnte ich an der Stelle stoppen und mir den nächsten Schritt überlegen. Man könnte aber auch so eine Art Spiegelungsargument machen und sagen, ich nehme den Schritt, den ich eigentlich machen möchte und spiegel den an der, also nehme den Teil, der mich über die Nebenbedingung hinausführt, den spiegele ich nach innere, ins Innere, sodass ich den an der Nebenbedingung entlang mache. Das würde dafür sorgen, dass wenn ich hier laufe, komme hier hin, hätte eigentlich gerne noch einen Schritt weiter machen wollen in diese Richtung, dann muss ich den Schritt dafür nach hier machen. Und wenn ich jetzt weiterlaufen möchte, wieder dort zum Optimum, dann komme ich entsprechend wieder hier hin, ein Stück zur Seite und so ein bisschen anschaulich betrachtet, würden Sie diese gespiegelten oder reflective Descent Methods sind was, was anschaulich sehr, sehr intuitiv ist. Das ist eine Möglichkeit. Wir könnten uns von dieser anschaulichen Komponente kommen. Da wäre es sehr schwer, das Ganze theoretisch zu analysieren. Wenn wir zurückdenken in der unrestringierten Optimierung, da hatten wir auf der einen Seite die anschauliche Komponente und dann aber die zur theoretischen Analyse, ob die wirklich konvergiert haben. War es wichtig, dass uns dieser Gradientenschritt, wie konnten wir den analysieren? Und wenn wir mit dem Gradienten immer so gelaufen sind, dass wir bergab laufen, hat uns das am Ende zu einem Punkt geführt, wo wir keinen Gradienten mehr hatten, weil der Gradient gleich Null ist. Das heißt, die entscheidende Geschichte, um wirklich zu sagen, funktioniert so ein anschauliches Verfahren, war die Frage, wie sehen die Optimalitätsbedingungen aus? Wenn ich in einem Punkt bin, wo der Gradient gleich Null ist, dann bin ich da in einem lokalen Minimum. Nein, natürlich leider nicht ganz, aber zumindest das Umgekehrte galt. Wenn ich in einem lokalen Minimum bin, dann ist der Gradient gleich Null. Und in dem Sinne hatten wir diese Präkonvergenz. Wenn ich diese Verfahren, die wir da entwickelt hatten, waren so, dass die Häufungspunkte dann stationäre Punkte waren. Das heißt, die große Frage wird jetzt erstmal sein, mit der wir uns beschäftigen, was sind denn die Optimalitätsbedingungen für solche Probleme? Also Gradient f gleich 0 ist es ja offensichtlich nicht, das schreiben wir gleich noch in einem trivialen Beispiel auf, denn es könnte ja sein, dass die Nebenbedingungen dafür sorgen, dass ich zwar noch einen Gradienten habe, also eine Richtung habe, wo es noch weiter runtergehen würde, aber die meine Nebenbedingungen verletzen würden. Also was sind die 3, 2, 1 Optimalitätsbedingungen für restringierte Probleme? Die Idee aus Kapitel 2 war ja, statt f von x minimiere ohne Nebenbedingung oder mit der Nebenbedingung x in r hoch n, haben wir betrachtet Gradient f von x soll gleich 0 sein. Und das war ja auch die eine Motivation fürs Newton-Verfahren, wäre für Optimierungsprobleme wäre ja gerade zu sagen, statt dem Optimierungsproblem lösen wir die Nullstellenaufgabe hier mit dem Newton-Verfahren. Ja, wie ist das hier oder wie können wir dann ein Stück weiter, können wir das Ganze noch betrachten? Wir können diese Bedingung, die hier steht, die können wir auch so interpretieren, dass wir sagen, warum ist an einem lokalen Minimum der Gradient gleich Null? Nun, wenn wir nicht an einem lokalen Minimum wären, dann gäbe es eine Richtung, in der es noch weiter bergab gehen würde. Und Gradient f von x gleich 0 bedeutet aber gerade, es gibt keine Richtung, in die es noch weiter bergab geht. Denn wir hatten ja gerade die Abstiegsrichtung ganz ausführlich untersucht im ersten Teil der Vorlesung und hatten uns überlegt, wann immer wir einen Vektor haben, der mit dem Gradienten einen gewissen Winkel gebildet hat, dann geht es in diese Richtung dieses Vektors geht es ein Stück bergab, diese Winkelbedingung, die wir betrachtet hatten im letzten Jahr. Also jede Richtung klein d im r hoch n mit Gradient f von x transportiert d kleiner als 0, war ja gerade eine Abstiegsrichtung, oder in Formeln ausgedrückt, wenn Sie ein bisschen in diese Richtung d laufen, sind Sie kleiner als f von x. Das hatten wir gezeigt in, das war Definition 221 und Satz 222. Das heißt also, diese Bedingung hier, Stern, dass wir im lokalen Minimum Stern erfüllt sein muss, das könnten wir auch anschaulich so interpretieren, dass wir sagen, in einem lokalen Minimum darf es keine Richtung geben, wo es noch weiter bergab geht. Also wir können Stern auch so interpretieren. Stern bedeutet also, es gibt keine Abstiegsrichtungen in lokalen Minima. Ja, und das gilt natürlich im restringierten Fall Offensichtlich leider nicht mehr. In einem restringierten Fall, wenn ich an einem Minimum stehe in meinem zulässigen Bereich, dann gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Es kann sein, dass der Gradient da gleich 0 ist, dass ich keine Abstiegsrichtung habe. Das heißt, es geht einfach nicht weiter bergab, egal in welche Richtung es geht. Es kann aber auch sein, dass es in irgendwelche Richtungen noch weiter bergab gehen würde und mir diese Richtung aber einfach nicht erlaubt sind, weil die mich aus meinem zulässigen Bereich rausführen hätten, weil ich damit in diese Richtung meine Nebenbedingungen verletzen würde. Ein ganz triviales Beispiel, Beispiel 3.14. Gucken wir uns an, f von x einfach gleich x zu minimieren für ein eindimensionales x. Also unter den Nebenbedingungen x eine eindimensionale Größe, aber x soll größer gleich 0 sein. Naja, dann hat diese Funktion sieht so aus, aber es ist überhaupt nur dieser Bereich hier erlaubt. Und das heißt, wenn Sie an Ihrem Minimum, sogar das globale Minimum im zulässigen Bereich stehen, das wäre also hier in x gleich 0, hat die offensichtlich ihr globales Minimum. Das Ding besitzt Minimum in x Dach gleich 0. Aber die Richtung d gleich minus 1, wenn Sie von hier aus nach links laufen würden, wäre natürlich offensichtlich eine Abstiegsrichtung. Nach links wird es weiter runtergehen. Umgekehrt, wenn Sie den Gradienten ausrechnen, der Gradient ist einfach 1, minus der Gradient ist minus 1, ist entsprechend die Abstiegsrichtung. Also d gleich minus 1 ist Abstiegsrichtung. Also das heißt, so einfach wie im unrestringierten Fall kann es nicht sein. Wir können nicht einfach am Gradienten von f sehen, ob wir an einem lokalen Minimum sind. Oder genauer gesagt, wir können lokale Minimas haben, an denen der Gradient von f nicht gleich 0 ist. Wir können lokale Minimas haben, in denen es Abstiegsrichtungen gibt. Die Frage ist nicht, oder die Frage, wie wir das übertragen müssen, ist nicht mehr die Frage, gibt es Abstiegsrichtungen in unserem Punkt? Gibt es Richtungen, in denen es noch weiter bergab geht? Sondern wir müssen irgendwo sagen, gibt es erlaubte Richtungen, in denen es noch weiter bergab geht. Also gibt es Richtungen, die mich im zulässigen Bereich drin lassen und es geht weiter bergab. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich das zumindest eine Chance auf die Art und Weise, ein notwendiges oder hinreichendes Optimalitätskriterium für ein lokales Minimum zu bekommen. Und auf dieser Idee ist das ganze Folgende aufgebaut. Das wird sich so ein bisschen in die Richtung entwickeln. Das kennen Sie wahrscheinlich aus der Analysis, die Lagrange-Multiplikatoren. Für Minimierungsprobleme mit nur Gleichungsnebenbedingungen hatten Sie das mit den Lagrange-Multiplikatoren schon hergeleitet. Und so das Endziel der nächsten paar Vorlesungen wird sein, dass wir eine noch etwas ausgeweitetere Definition finden für eine Bedingung, die notwendig dafür ist, dass wir ein Minimum haben von so einem restringierten Optimierungsproblem. Und die große Idee, die dahinter steckt, ist, dass die Idee jetzt einfach nicht mehr ist, Gradient gleich 0 hieß einfach nur, es gibt keine Abstiegsrichtung. Und was wir jetzt machen werden, die Idee, die dahinter ist, ist, es gibt keine erlaubten Abstiegsrichtungen. Das heißt, das Erste, was wir charakterisieren müssen, ist dieses, wann ist eine Richtung erlaubt? Ja, welche Richtungen sind erlaubt, wenn wir uns das Ganze grafisch vorstellen? Wenn wir uns annehmen, also wenn das jetzt nicht so ein Trivialbeispiel ist, sondern vielleicht unsere erlaubte Menge irgendwie eine etwas lustigere Form hat und wir sind da irgendwo am Rand, dann wäre die Frage, was sind erlaubte Richtungen? Und typischerweise würden wir an so einer Stelle sagen, also erlaubte Richtungen sind zum Beispiel all diese hier. Das heißt, die Strukturen, die da typischerweise auftreten für erlaubte Richtungen, sind solche sogenannten Kegel. Also machen wir das ruhig an einer Stelle auch mal so etwas Polygonales mit rein. Dann hätten wir an der Stelle, wären zum Beispiel alle Richtungen erlaubt, die hier dazwischen liegen. Das heißt, geometrisch tauchen bei erlaubten Richtungen typischerweise Kegel auf. Deswegen geben wir den Dingen erstmal Namen, Definition 3.15. Eine Menge groß K Teilmenge R hoch N, die nennen wir einen Kegel. Falls, ja, da gibt es in der Literatur gibt es im Prinzip zwei verschiedene Definitionen für Kegel. Die eine Definition, die man verwendet für Kegel, ist, dass man sagt, wann immer eine Richtung, also wenn ich gerne Richtungen beschreiben möchte, dann würde ich sagen, so eine Richtung, die hat keine Länge, die kann ich zum Beispiel immer normieren, oder ich kann sagen, ich sage einfach, wenn eine Richtung mit drin ist, dann sind auch alle Vielfachen der Richtung mit drin. Das heißt, eine Möglichkeit, den Kegel zu definieren, wäre zu sagen, das ist eine Menge, die soll invariant sein unter Multiplikation mit irgendwelchen skalaren Vielfachen, solange die größer gleich 0 sind. Also wenn ich einen x habe aus k, und ich nehme dieses x, multipliziere das mit einem Lambda größer gleich 0, dann soll das immer noch in meinem Kegel drin liegen. Das heißt also, angenommen, ich habe hier zwei Vektoren, die drin liegen in meinem Kegel k, dann bedeutet diese Definition, um einen wirklichen kompletten Kegel zu haben, das wäre eine Menge, wo nicht nur diese beiden Vektoren drin liegen, sondern auch alle Vielfachen dieser Vektoren mit drin liegen. Das heißt, ich müsste, um den kleinsten Kegel zu haben, der diese beiden Vektoren hier enthält, müsste ich dazu malen, alles, was auf dieser orangefarbenen Linie liegt und alles, was auf dieser orangefarbenen Linie liegt. Das wäre nach unserer Definition, wäre das ein Kegel. In der Literatur wird Kegel auch teilweise so, wird bei dem Kegel auch teilweise noch gefordert, dass auch alle Additionen von Vektoren aus dem Kegel wieder mit drin liegen. Wenn Sie das noch fordern würden, dann wäre, würden Sie noch alles in dieser gelb schraffierten Menge rausbekommen. Das fordern wir bei unserer Definition von Kegel in der Optimierung typischerweise nicht, aber da achten Sie ein bisschen drauf, wenn Sie den Begriff Kegel in anderen Kontexten in der Mathematik hören, dann ist oft diese Addition noch zusätzlich mit dabei. Also bei uns wäre schon die orange Menge ein Kegel. Ja, dann ist die Frage, welche Richtungen sind erlaubt für unsere Richtung, also wenn wir unsere Menge haben, dann stehen wir hier irgendwo in unserer zulässigen Menge und dann würden wir sagen, alle Richtungen sind erlaubt, in denen ich mich ja in irgendeinem Sinne ein bisschen bewegen kann, so dass ich dann am Ende aber immer noch in der Menge drin bleibe. Und das werden wir mit dem sogenannten Tangentialkegel fassen. Also für eine Menge x Teilmenge r hoch n, nicht der Trivialfall, die soll nicht leer sein, heißt ein Vektor, der normiert ist, also ein Vektor d im r hoch n mit Norm d gleich 1, den nennen wir Tangentialrichtung. In diesem Punkt x, falls. Nun, was wäre die naive Definition von Tangentialrichtung? Die naive Definition wäre zu sagen, wenn ich mich von diesem x aus ein bisschen in Richtung d bewegen kann und könnte dann und würde dann aber immer noch nicht rauslaufen aus unserer Menge k. Also wenn das immer noch in k drin ist, für alle s größer gleich 0 hinreichend klein. Das wäre etwas, wo Sie sagen könnten, ja, das könnte funktionieren. Lassen Sie mich schauen, ob ich da was, ob ich spontan Ihnen ein schönes Beispiel hinmalen kann, mit dem wir da Probleme bekommen. Also das wäre das, was wir naiv vielleicht sagen würden, wenn wir in die Richtung laufen können und wir landen nicht aus K raus, dann ist das eine erlaubte Richtung. Also das ist sicherlich was, solche Ds soll es später nicht geben, wenn wir dann am Ende das Ganze zusammenwerfen, um zu probieren, ein notwendiges Optimalitätskriterium hinzubekommen, das, was uns Gradient gleich 0 ersetzen soll, dann würden wir sagen, es soll keine Abstiegsrichtung geben und es soll sicherlich keine Ds geben, die mich in dem K drin behalten und in denen mein Ziel funktional nach unten geht. So, jetzt stellen Sie sich aber was vor, haben wir hier ein Beispiel? Nee, machen wir spontan. Jetzt stellen Sie sich aber irgendeine Geschichte vor, wo Sie sagen wir zum Beispiel sowas hier haben. Das hier ist Ihre zulässige Menge. Das könnte ja durchaus auftreten, da ist auch nicht groß was Unglattes mit drin. Also wir werden nachher, oder eigentlich den ganzen Abschnitt, immer wenn wir wirklich was damit machen, werden wir fordern, dass unsere Funktionen, die wir haben, alle stetig differenzierbar sind. Aber Sie haben ja verschiedene Ungleichungen, die erfüllt sein müssen. Das heißt, es könnte sein, die eine Ungleichung, die Sie haben, sagt Ihnen, Sie müssen, ist das gut sichtbar so? Vielleicht mache ich das nochmal größer. Die eine Ungleichung, die Sie haben, sagt Ihnen, Sie müssen hier auf der rechten unteren Seite von diesem Viertelkreis liegen. Die andere Ungleichung, die Sie haben, sagt Ihnen, Sie müssen hier oberhalb dieses Kreisstückes liegen. Die Kreisstücke sind wunderbar glatte C-Unendlich-Funktionen, die Ungleichung, mit denen Sie das beschreiben. Die Menge, die hier rauskommt, hat hier einen Punkt, für den es ja offensichtlich irgendwie anschaulich eine Richtung gibt, der Sie im zulässigen Bereich drin hält. Und Sie könnten sich ja in diese Richtung da bewegen, aber die Sie mit dieser Definition hier nicht fassen können. Denn wenn Sie finden kein D, also wenn Sie das sauber malen, sodass diese Geschichte hier soll, direkt hier am Ende soll wirklich ganz, ganz vertikal sein. Beide Kreise sollen ganz vertikal sein, nehmen zwei Kreise mit verschiedenem Radius, die Sie gerade so zusammenbringen, der in einen Mittelpunkt weiter nach links gelegt als den anderen. Also Sie haben hier einen Kreis und entsprechend hier einen Kreis mit verschiedenem Radius. Und was ich Ihnen hier gemalt habe, ist der Ausschnitt, den wir dann hier sehen. Dann wäre es so, dass Sie von diesem Punkt aus können Sie sich in keine Richtung bewegen und bleiben dabei trotzdem in der Menge drin. Also offensichtlich können Sie sich in keine Richtung außer nach oben bewegen, aber auch nach oben können Sie sich nicht bewegen, weil dieser äußere Kreis hier, der wäre ja sofort verletzt, sobald Sie sich um ein kleines S nach oben bewegt hätten. Das heißt, an diesem Punkt hier würden Sie sagen, es gibt überhaupt gar keine zulässigen Richtungen. Das heißt, Sie hätten jetzt so ein Kriterium, wenn Sie da, also Sie würden jetzt damit probieren zu analysieren, habe ich hier ein lokales Minimum, danach gibt es irgendwelche Abstiegsrichtungen, die erlaubt sind, mit denen ich mich, in die ich mich bewegen könnte. Und Sie würden feststellen, es sind eh keine Abstiegsrichtungen erlaubt, also das heißt, ich muss an dem Punkt immer ein lokales Minimum haben. Aber offensichtlich muss das nicht sein. Nehmen Sie sich als Zielfunktional zum Beispiel irgendetwas, ein lineares Zielfunktional, was einfach in die Richtung nach oben rechts abfällt, dann könnte es sein, dass Sie durch die Bewegung hier entlang trotzdem ja, hierhin kommen würden. Also das bedeutet, wir haben hier das Problem, dass diese Richtung, in die wir gehen, auch irgendwie erst asymptotisch auftauchen können. Und um das zu fassen, definieren wir den Tangentialkegel nicht mit dieser Definition, sondern was wir machen werden ist, wir definieren uns das so, dass wenn wir mit einer Folge von Punkten aus der Menge gegen das x laufen, das heißt, falls eine Folge xk existiert, ich mache den Index jetzt wieder nach oben, mit xk konvergiert gegen x, ist aber nicht einfach gleich dem x. Das heißt, wenn ich mich mit irgendeiner Folge, solchen gelben Punkten hier, aus der Menge gegen meinen Punkt laufe, dann gucke ich mir an, was ist die Richtung, mein Punkt, wo ich hinlaufe, minus dem Punkt der Folge, welche Richtung nimmt der asymptotisch an? Und auf die Art und Weise, da sehen Sie, wenn das gegen diesen Punkt läuft, dann würden Sie eben doch asymptotisch hier gegen eine senkrechte Höhe laufen. Das heißt, da wird wirklich doch eine Richtung übrig bleiben. Das heißt, hier laufen wir mit xk gegen x. xk soll nicht x selber sein. Und wir sagen, diejenigen Richtungen, die bezeichnen wir als erlaubte Richtung, die asymptotisch auftreten bei Folgen, die gegen das x laufen. Also der Limes k gegen unendlich xk minus x noch normiert, xk minus x, dass der gleich d ist. Und das ist das, was wir als zulässige Richtung bezeichnen werden und eben nicht die etwas schwächere Definition hier oben, weil Sie eben gerade solche Beispiele haben, wo Sie sich in die Richtung dürfen Sie sich nicht bewegen, aber Sie können sich trotzdem aus dieser Richtung gekommen sein, aus der Menge zumindest, asymptotisch aus dieser Richtung gekommen sein, aus dieser Menge. Also die Ds heißen auch zulässige Richtungen. Ja, und dann ist es manchmal praktisch, diese Ds einfach normiert zu betrachten. Manchmal ist es praktisch, einfach auch beliebige Vielfache von den Ds zuzulassen. Und üblicherweise definiert man sich Tx, klein x, also wenn wir einen zulässigen Bereich eines Optimierungsproblems haben, also ein x haben, eine Nichtlänge mit Ehre x ist hier an der Stelle immer noch, ist noch gar nicht vorausgesetzt, dass sie zu einem Optimierungsproblem gehört, dann sagen wir, die Menge aller Vielfachen von diesen normierten Richtungen d ist Lambda größer gleich 0, die Tangentialrichtung die heißt auch Tangentialkegel. Dann machen wir dazu ein paar kleine Beispiele. Beispiel 3,16. Ja, das Erste, was wir haben, also wenn wir uns die Trivialfälle überlegen, das Erste, was wir betrachten könnten, wären innere Punkte. Also wir haben ja gerade gesagt, wenn unsere Nebenbedingungen alle inaktiv sind, wenn ich hier stehe und mein Minimum ist irgendwo anders, dann gibt es für mich eine Abstiegsrichtung und ich muss mich einfach gar nicht kümmern, dass irgendwo ein Rand ist. Also angenommen, wir haben eine offene Menge x, dann ist für alle klein x in groß x der Rand ja ein gutes Stück weit entfernt. Dann gibt es ja eine kleine Kugel um mein kleinen x herum. Das heißt aber, ich kann in diese kleine Kugel, ich kann in jede Richtung aus der kleinen Kugel ein bisschen gehen und verlasse den Bereich nicht. Umgekehrt könnte ich mich auch aus jeder Richtung aus der Kugel meinem Punkt x genähert haben und wäre im Gebiet drin geblieben mit den Näherungen. Das heißt, dann gilt für alle klein x in groß x, dass der Tangentialkegel von dem Punkt klein x bezüglich der Menge groß x sind einfach alle Richtungen, alle normierten Richtungen sind zulässige Richtungen und dementsprechend alle Vielfachen davon sind Tangentialrichtungen. Alle Vielfachen von allen normierten Richtungen sind dann einfach alle Vektoren des R hoch n. Teil b. Angenommen, Sie haben einen Punkt. Auch das könnte ja sein, durch Ihre Gleichungsbedingungen, könnte ja sein, dass Sie zwei Gleichungsbedingungen dabei haben, die im zweidimensionalen eben hier eine Gerade rausschneidet, hier eine Gerade rausschneidet und dann ist der einzige Punkt, der die beiden Gleichungsbedingungen erfüllt, ist der Punkt, wo die sich gerade geschnitten haben. Das heißt, Sie könnten irgendwelche isolierten einzelnen Punkte haben. Vielleicht haben Sie das zulässigen Bereich, der irgendwo später nochmal weitergeht. Nehmen Sie eben irgendeine andere Kurve nehmen, die schneidet Ihnen irgendwo einen Punkt raus und später kommt die wieder zurück und schneidet Ihnen noch mehr raus. Also wenn Sie einen isolierten Punkt haben, das heißt einen Punkt, wo in einer Umgebung dieses Punktes sonst kein zulässiger Punkt liegt. Also ist x ein isolierter Punkt von groß x, dann ist der Tangentialkegel offensichtlich einfach die leere Menge, denn es gibt ja gar keine Folge, mit der Sie gegen x konvergieren können, ohne dass xk gleich x ist. Und dann, das werden wir Ihnen als Übungsaufgabe geben, Teil C. Wenn Sie einen nicht isolierten Punkt haben, also wenn Sie einen Häufungspunkt x einer Menge groß x haben, dann gilt stets, dass Sie auch einen nicht leeren Tangentialkegel haben. Das heißt, wann immer Sie einen Häufungspunkt haben, einen Punkt, an den Sie beliebig drankommen mit Punkten aus Ihrer Menge, dann sind Sie auch automatisch, haben Sie dann auch Richtungen, die erlaubt sind, wo Sie darauf aufpassen müssen, ob es in diese Richtung nicht vielleicht einen kleineren Zielfunktionalswert gäbe. Also das wird, die ersten beiden sind trivial. Der ist trivial. Der ist trivial. Und den machen Sie als Übungsaufgabe. Ja, das werde ich Ihnen heute nicht mehr beweisen, aber ich möchte Ihnen den zumindest noch kurz anschreiben. Satz 3,17, wenn Sie ein stetig differenzierbares Funktion f haben, dann ist ein Punkt x' in x, wenn das ein lokales Minimum ist, dann können wir immer zeigen, dass der Gradient f von x' transponiert mal d größer gleich 0 sein muss für alle d's im Tangentialkegel. Das heißt, das wird unsere erste Verallgemeinerung des Gradienten gleich Null-Bedingung sein. Sie wissen, in einem unrestringierten Fall haben Sie den Fall, dass jede Richtung, es darf kein d geben, sodass Gradient f von x transponiert mal d kleiner ist als 0. Denn wenn es das geben würde, dann würde es in diese Richtung bergab gehen. Das hatten wir ja gerade gesehen im unrestringierten Fall. Und das Analogon hier im restringierten Fall ist, dass wann immer Sie eine Richtung haben, die erlaubt ist, in dem Sinne, dass man sich aus dieser Richtung hätte dem Punkt nähern können, asymptotisch, muss es so sein, dass in diese Richtung die lineare Approximation nicht nach unten zeigt. Und der Beweis ist im Prinzip ganz, ganz einfach, den könnten wir Ihnen auch als Übungsaufgabe stellen. Ich werde ihn hier Ihnen vorführen im nächsten Dienstag. Angenommen, das wäre nicht der Fall, angenommen, Sie hätten hier ein D, sodass Sie echt kleiner sind als 0, dann bedeutet das nach der linearen Taylor-Näherung, dass in diese Richtung D es irgendwo ein Stück weit tiefer geht. Solange Sie nur nah genug dran sind, dann ist die lineare Taylor-Näherung, setzt sich durch. Das heißt, in Richtung D ist es ein bisschen tiefer. Dadurch, dass das D an diesen Tangentialkegel kommt, könnten Sie sich mit einer Folge aus asymptotisch aus der Richtung D annähern. Das heißt, wenn Sie diese Folge betrachten, die Ihnen das D in der Definition von dem Tangentialkegel drinsteckt, dann ist diese Folge irgendwann so nah dran, dass sich die lineare Taylor-Näherung durchsetzt. Und das bedeutet aber, dass Sie auf dieser Folge irgendwann niedriger sind als der Punkt, an dem Sie, als der Endpunkt der Folge. Und das passt nicht damit zusammen, dass der Endpunkt der Folge ein lokales Minimum sein muss. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir ein Kriterium gewonnen, was uns das Gradientenkriterium ja im Prinzip schön verallgemeinert. Also es ist ein schöner, auch ein relativ einfacher Beweis, ein paar Zeilen, genauso einfach, wie wir das damals im unrestringierten Fall wiederholt hatten, eigentlich aus der Analysis. Das Problem an der Geschichte ist, dass dieser Tangentialkegel ganz, ganz furchtbar blöd greifbar ist. Das heißt, wir haben hier ein schönes Kriterium, was uns sagt, wir haben etwas, das ist notwendig in lokalen Minima. Aber dieses Kriterium ist numerisch fast gar nicht zu handeln. Denn wir haben natürlich keinerlei Chance, dieses Tangentialkegel auszurechnen. Also per Hand meistens nicht, aber auch numerisch. Also zu testen, welche Folgen gibt es und aus welchen Richtungen konvergieren die Folgen gegen ein X, ist natürlich was, was Sie überhaupt gar nicht in der Hand haben. Das heißt, wir haben hier ein schönes Kriterium, hätten aber gerne ein Kriterium, was irgendwie greifbar ist, handelbar ist. Also zum Beispiel ein Kriterium, was handelbar wäre, wäre zu sagen, wir nehmen uns unsere Nebenbedingungen und linearisieren die und betrachten dann irgendwie linearisierte Nebenbedingungen. Das wäre zum Beispiel so etwas, was man intuitiv, was ein Ingenieur machen würde. Das heißt, was wir dann machen werden, wenn wir das bewiesen haben, ist, wir werden nochmal eine neue Version von Tangentialkegel aufstellen, nämlich den sogenannten linearisierten Tangentialkegel, der numerisch besser zu handeln ist, weil da alle Nebenbedingungen drin linearisiert sind, und werden uns dann überlegen, ist das mit dem linearisierten Tangentialkegel, ist das auch so ein schönes Optimalitätskriterium wie mit diesem Tangentialkegel, und es wird sich herausstellen, dass das wird nicht immer der Fall sein, aber zumindest unter gewissen Zusatzbedingungen wird das noch der Fall sein. Und wenn wir das haben, dann werden wir das zusammenpacken können, dann wird noch mal ein bisschen zu arbeiten sein, zu einem schönen Kriterium, was in braven lokalen Minima eine Menge von Gleichungen und Ungleichungen, die sogenannten Karusch-Kruntucker-Bedingungen, die dort erfüllt sein müssen und die dann die Grundlage bilden für ganz, ganz viele Verfahren zur restringierten Optimierung. Ja, damit machen wir dann am Dienstag weiter. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.